Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wie gelingt Zusammenhalt? Rechtspopulismus als Gefahr für den Frieden in Deutschland und Europa. NDR Info dokumentiert nun Auszüge einer Podiumsdiskussion des dritten ökumenischen Friedensdialogs in Osnabrück. Streit und Diskussionen sind für eine Demokratie unverzichtbar. Gefährlich aber wird es, wenn es in politischen Entscheidungsprozessen zu extremen Polarisierungen kommt, in denen ein konstruktives Miteinander nicht mehr möglich ist. Welche Rollen können die Kirchen einnehmen, um rechtsextremen Positionen wirksam entgegenzutreten? Auf dem Podium im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses saßen am Mittwochabend die Publizistin und Juristin Liane Bednarz, der polnische Politologe Radosław Markowski, der evangelische Landesbischof und EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer sowie der katholische Bischof von Hildesheim Heiner Wilmer.
Wir haben seitens der katholischen Kirche in der Bischofskonferenz in diesem Jahr ein Dokument verabschiedet, sehr klar unter dem Titel Christentum und völkisches Denken sind unvereinbar. Und da haben wir ganz klar gesagt, dass diese rechtspopulistischen Töne gegen die christliche Lehre sind. Sie sind gegen die jüdisch-christliche Tradition der Bibel. Sie sind anti-evangelisch, Evangelium Jesu Christi. Sie sind anti-biblisch, anti-Tora, weil, auch theologisch begründet, im ersten Buch der Tora, in 1 Mose oder im Buch Genesis, steht im ersten Kapitel, Vers 27, ganz klar ein Satz, den Sie alle kennen, dass Gott den Menschen schuf als sein Ebenbild. Wir alle sind Ebenbilder Gottes, Mann, Frau, dunkel, hell, Nordhalbkugel, Südhalbkugel, alle. Kinder, kleine, große, auch kranke Menschen, beeinträchtigte, behinderte Menschen, schwerkranke Menschen, auch Menschen, die mit schweren Fehlern gesundheitlicher Art geboren werden. Alle haben die gleiche Würde und verdienen den gleichen Respekt. Und es gibt keine Zweiklassengesellschaft.
Ja, vielen Dank. Bischof Kramer auf evangelischer Seite, was kann man sozusagen zu dieser Unvereinbarkeit sagen?
Die Unvereinbarkeit haben wir mit der EKD-Synode 2023, also voriges Jahr im November, auch festgestellt. Es gibt immer eine Debatte, inwieweit man die Partei nennen darf. Das ist bei uns immer auch eine Debatte und für uns in Mitteldeutschland ist das völlig klar. Wir sind, was Sachsen-Anhalt und Thüringen anbelangt, haben wir es mit einer rechtsextremen Partei zu tun und haben deswegen auch, sind wir sozusagen den katholischen Geschwistern in der Kirchenleitung gleich, dass wir ganz klar sagen, man kann als Christ das, was dort vertreten wird, nicht vertreten. Das ist in keiner Weise aufnehmbar. Also neben der, was Heiner Wilmer schon gesagt hat, ganz klar, die Menschenwürde, ist für mich nochmal der Punkt der Fremdenfeindlichkeit sehr wichtig. Also, dass ich sage, Jesus hat gesagt, ich bin fremd gewesen, ihr habt mich aufgenommen, habe ich hier auch gelesen, steht in der Stadt ganz prominent an einem Haus, gleich beim Dom. Und wenn andere sagen, ihr seid fremd, ihr sollt absaufen, das geht nicht zusammen. Punkt. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Damit hat man nicht die Fragen, wie Migration geht und was auch immer. Also die ganzen komplizierten Fragen auch gelöst. Aber diese Grundhaltung, einfach Leute auch dem Tod oder einfach rauszuschmeißen. Das für uns Komplizierte ist, dass wir ja schon seit, man kann sagen, 7, 8 Jahren mit der AfD wirklich auf Kriegsfuß sind. Sie haben uns also auch eine Kirchenschrift gewidmet, kann man nachlesen, wo sie uns, und das ist so ähnlich, wie Sie es beschrieben haben, also da wird uns dann vorgeworfen als Kirche, wir hätten eben Windräder aufgestellt, weil wir uns finanziell bereichern wollen an der ökologischen Veränderung der gelogenen Klimakrise. Und wir würden ähnlich wie die deutschen Christen jetzt mit den Grünen und Linken im Bett liegen und alles verraten. Und man müsse doch mit Dietrich Bonhoeffer Widerstand leisten. Also da wird immer alles verquert und verquast und das findet Resonanzen. Das Irre ist, dass die AfD relativ klein ist. Die hat knapp 1300 Mitglieder in Thüringen, aber hat 400.000 Wähler gefunden. Und gleichzeitig waren wir ein Stück stolz, als wir dann bei einer Nachuntersuchung gesehen haben, dass im evangelischen und katholischen Bereich signifikant 10, 12, 15% weniger AfD gewählt haben als die Bevölkerung. Also es scheint auch was auszutragen, dass wir uns klar positionieren. Gleichzeitig kann es einen wahnsinnig machen, weil man sagt 32,8%. Also das sind ja Signale, die auch Leute wirklich auch Angst machen. Und wir erleben auch, und das ist sehr deutlich, dass diese Frage, also wie man Gemeinschaft versteht und die Begriffe Heimat, Nation, Kultur, Frieden, Nächstenliebe, dass die alle neu besetzt und anders formuliert werden. Und das, was ich extrem kompliziert finde in der ethisch-politischen Auseinandersetzung, ist, dass die Metanarrative der AfD schneller und wirkungsvoller sind als alle Argumentationslinien. Ich will Ihnen ein Beispiel bringen. Wenn wir sagen, in Thüringen ist nachweislich vom Verfassungsschutz, in diesen drei Punkten, die Sie benannt haben, kann man nachweisen, dass die AfD dort rechtsextrem verfassungsfeindlich ist, dann wird das Narrativ eingezogen, der Verfassungsschutz ist eine weisungsgebundene Behörde wie die Stasi. Ja, und die liefert nur die Ergebnisse, die die Parteien wollen, die Korrupten und so weiter, Altparteien wollen. Und diese Metanarrative, die sofort jedes Argument aushebeln, die sind extrem wirksam. Und die machen Menschen wie uns, die wir gewohnt sind, auf einer argumentativen Ebene zu argumentieren, weil das völlig egal ist. Du kannst alle Argumente nachweisen des Rechtsextremismus, das Metanarrativ, das ist eine weisungsgebundene Behörde, das ist staatsbesorgt, hat schon die ganzen Argumente entsorgt. Und weswegen auch die meisten AfD-Wähler von diesen ganzen Debatten im Frühjahr, also im Januar und Februar, Anfang des Jahres zur Korrektivrecherche, da gab es eine ganz kurze Starre und dann hat man sofort nachgelegt. Und dass man jetzt auf allen Demos, Montagsdemos, Remigration ruft. Also da gibt es keine Scham und nichts. Und das wird einfach implementiert. Und das, finde ich, macht die Auseinandersetzung noch mal krass. Und ich finde immer sehr bezeichnend, dass das politische Ziel ursprünglich war die Abspaltung Ostdeutschlands. Also Sezession heißt ja die Zeitschrift der neuen Rechten. Also sozusagen die Idee, einen kulturellen Raum zu sichern, in dem noch Deutsche wohnen. Nach dem Motto, wenn wir hier alle Ausländer vertreiben in Ostdeutschland, dann kommen irgendwann auch die letzten Deutschen aus dem Westen und dann bleibt das hier so ein homogenes Gebiet. Und die politischen Erfolge machen jetzt Lust der neuen Rechten auf mehr.
Ja, bedrückend. Aber danke für diese Einordnung und Zugänge. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zum Abschluss, nochmal, was zu tun ist. Auch von kirchlicher Seite. Und da würde ich gerne die beiden Bischöfe fragen, sozusagen einmal mit einer Innenperspektive, einmal mit einer Außenperspektive. Sie würde ich gerne fragen, was sozusagen katholische Kirche hier in Deutschland tun kann, vielleicht auch ganz pragmatisch hinsichtlich Vermeidung der Gefährdung des demokratischen Gemeinwesens. Und Sie würde ich vielleicht mit so einer Innenperspektive fragen, was macht man zum Beispiel mit Akteuren, sei es im Ehrenamt, sei es aber auch hauptamtlich in Kirchen, die sozusagen rechte Positionen haben? Vielleicht können Sie so ein bisschen, was zu tun ist, so 3, 4 Bullet Points, ein Programm, was man machen kann.
Für mich und für uns in der katholischen Kirche, auch von den Bischöfen, ist klar, dass wir nicht schweigen. Es ist klar, dass wir die Stimme erheben, dass wir lauter werden, dass wir Dinge beim Namen nennen, dass wir auch das, was ist, in Worte fassen und dass wir mal ein Bullet Point, wenn Sie so sagen, nennen, dass wir sagen, Antisemitismus ist ein Angriff auf die Würde des Menschen. Antisemitismus ist unchristlich und Antisemitismus ist Sünde. Ganz klare Abgrenzung. Dann zweitens sagen wir in den Bistümern, im Augenblick ist es so in der katholischen Bischofskonferenz, dass die Generalvikare sich in diesen Wochen treffen im Hintergrund, um zu schauen, wie gehen wir konkret um arbeitsrechtlich mit Blick auf Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die AfD wählen, BSW wählen, rechtspopulistische Parteien wählen. Wie gehen wir um in einer differenzierten Weise mit Leuten, die vielleicht ihr Häkchen setzen? Wir können nicht Gesinnungsschnüffelei begehen. Also wir stehen jetzt nicht hinter der Gardine. Das ist nicht ganz leicht. Sondern der Punkt ist, wer sagt was? Wer ist auch wo unterwegs? Die Schwierigkeit tatsächlich ist das Arbeitsrecht. Es sind MitarbeiterInnen, die natürlich, wenn sie ihr Häkchen setzen, einer demokratisch gewählten Partei angehören. Alle haben den Schutz. Aber wir haben klar gesagt, wir werden das thematisieren und vor allem auch je nach Themen, also wer ist wie unterwegs. Also es ist klar für uns, dass wenn jemand öffentlich Positionen vertritt, die gegen das Evangelium sind, gegen die katholische Soziallehre, gegen unser Verständnis der jüdisch-christlichen Tradition, wer das öffentlich tut, kann nicht für den Kirchenvorstand kandidieren, kann nicht für den Pfarrgemeinderat kandidieren. So, das haben wir schon mal gesagt. Das andere ist, was ist mit jemandem, der schon im Kirchenvorstand ist? was es mit einer Person, die im Pfarrgemeinderat ist. Schwierig, nicht ganz leicht. Da haben wir aber gesagt, wir werden das nicht einfach zulassen, wir werden sprechen. Wir werden auch konfrontative Gespräche führen und die Person damit konfrontieren. Und wenn dann sich Positionen bestätigen, dass jemand Dinge vertritt, die gegen die Soziallehre der katholischen Kirche sind, die gegen klare Positionen des Christentums sind, so wie wir sie in der katholischen verfassten Bischofskonferenz vertreten, dann hätte man auch hier und da vielleicht einen Hebel, um jemand, ich sag mal, arbeitsrechtlich zu belangen. Aber das ist schon eine schwierige Sache. Aber wir sind fest entschlossen, das zu thematisieren, tun es auch schon und prüfen im Moment mit den Generalvikaren, was ist arbeitsrechtlich möglich.
Von evangelischer Seite, was kann man tun, nach innen, aber auch nach außen mit eigenen Akteuren in den Reihen, Ehrenamt, Hauptamt?
Klar ist, wir müssen Haltung zeigen, auch weiter. Man darf sich von diesen Ergebnissen nicht einschüchtern lassen. Das ist ja ein Prinzip auch der Rechten. Und es gibt, das kennen wir auch aus allen totalitären Systemen, es gibt ja die intrinsische Anpassung. Also Stalinismus oder auch Faschismus wäre mit der intrinsischen Anpassung ja nie so mächtig geworden. Das funktioniert subtil und da muss man klar sagen, nein. Wir halten klar Positionen. Ich finde es gut, dass wir ökumenisch da auch so klar sind und dass wir da wirklich zusammenstehen. Dann ist für mich wichtig, die öffentlichen Räume zu behaupten. Das ist extrem schwierig. Weil wir haben es inzwischen ja, ich meine, wenn man sich anschaut, diese Montagsdemonstrationen bei uns oder auch Pegida, da sind Menschen, die gehen jede Woche zu so einer Demonstration. Das ist wie wir andere Kegeln gehen oder Doppelkopf spielen oder so. Das ist eine Sozialform. Was macht das eigentlich mit Menschen? Also das finde ich ein Irres. Und wie kann man diese Räume auch sozusagen an bestimmten Stellen auch verteidigen und sagen, nee, das ist nicht nur euer Raum, wo ihr cooles Zeug brüllen könnt, sondern ein Marktplatz ist eben für alle da und da muss man auch Flagge zeigen. Wir tun das viel auch an unseren Kirchtürmen. Wir sind sehr steinreich. Wir haben 4000 Kirchen in Mitteldeutschland und da hängen wir Plakate und wir haben noch nie erlebt, dass so viele Dinge zerstört wurden. Ja, also wir haben jetzt vor der Wahl haben wir zwei Sachen gehängt, sind über 400 bis 500 Kirchen und an Einrichtungen gehängt worden. Da stand drauf, eben unser Kreuz hat keine Haken. Oder eben die andere Losung war Herz statt Hetze. Und was das für eine Aggressivität auslöst, wo unsere Mitarbeiter auch im öffentlichen Raum angegriffen werden, ja, wo Schaukästen eingeschlagen werden. Und so. Also da gibt es auch man merkt, dass diese gewaltlose Strategie, die ja verbal vertreten wird, in der Realität nicht da ist. Und da müssen wir klar zu unseren Mitarbeitenden stehen. Bei der am anstehenden Gemeindekirchenratswahl, die wir jetzt vor der Tür haben, haben wir eine Erklärung verfasst. Die ist heftig umstritten, die ist jetzt 3-4 Mal schon verändert worden, weil das ganz kompliziert ist. Weil wir nämlich, wenn wir jemanden, der zum Gemeindekirchenrat kandidiert, erklären lassen, dass er keiner rechtsextremen Partei angehört, dann sagen die Leute ja selber, sie sind nicht rechtsextrem, weil sie ja den Verfassungsschutz als, also das, man muss das schon sehr genau machen. Und gleichzeitig ist das dann wieder die Frage, die bei uns auffloppt, wieso nicht die Linken, welche Namen, also du bist dann immer relativ schwer dabei, man versucht es allgemein zu sagen, da sagt es nichts, wenn du es konkret sagst, musst du es sehr breit sagen. Wir sind jetzt bei einer Formulierung rausgekommen, die so ähnlich wie bei uns auch die katholischen Kollegen bei uns im Osten verwenden, dass sie sagen, die vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Parteien. Und das wiederum ist dann eine Frage der Selbsterklärung und das stärkste Motiv ist dagegen, dass die Leute sagen, es ist ja wie zu DDR-Zeiten, jetzt muss ich hier Gesinnungsdinge unterschreiben. Das mache ich nicht. Und das sagen auch Leute, die mit der AfD überhaupt nichts zu tun haben. Und da geraten wir in Konfliktlinien, wo wir klar sein wollen und auch klar sind und gleichzeitig Solidarisierungseffekte auslösen, die wir gar nicht beabsichtigen. Und das ist echt eine Gratwanderung, die nicht einfach ist. Und mit dem Wählen wäre ich sehr vorsichtig, was die AfD oder auch das BSW anbelangt, weil nach meiner Beobachtung Leute zunehmend monothematisch wählen. Also man kann das ja sehen, dass zum Beispiel bei uns im Osten dieses Friedensthema eine relativ hohe Resonanz findet und da über die Hälfte der Menschen dieses Thema auch mit gewählt haben. Sie wählen dann zwar auch, was ich als politischer Mensch nicht verstehe, auch Höcke mit, wo ich sage, das kann ja nicht wahr sein. Aber da gibt es ja ein neues auch politisches Denken, das gar nicht mehr in Reinheitskategorien denkt. Also die Leute marschieren ja auch mit sonst wem. Es ist denen egal, dass du denen zeigst, dass der schlimmste Neonazis neben ihnen marschiert. das erschüttert niemanden mehr. Ja? Und das, finde ich, macht es auch in der Auseinandersetzung komplizierter. Und deswegen ist das Letzte, was ich sagen will, was wir brauchen, ist, dass wir unsere Chance, die wir haben als Kirche, nämlich wirklich Leute zusammenzuholen aus allen Bereichen, was bei uns wirklich noch geschieht, was im politischen Raum extrem schwierig ist, zu nutzen. Und wir wollen dieses Projekt, was die EKD mit MIDI zusammen aufgesetzt hat, Hashtag Verständigungsorte, verstärken und haben da auch schon grandiose Erfahrungen. Also was die Corona-Aufarbeitung, was Umgang mit Montagsdemonstranten uns anbelangt. Also wir haben Städte, wo zum Beispiel regelmäßig Gespräche stattfinden. 50 Karten gibt es für die Montagsdemonstration, 50 Karten für die Gegendemonstranten, 50 kann man sich in der Stadtinformation abholen. Und im öffentlichen Raum findet dann mit 150 Leuten eine Debatte zu total strittigen Themen statt. Und man traut uns zu, dass wir die so moderieren. Und da achten wir oft drauf, dass klar ist, jeder kann ausreden, rassistische, antisemitische Äußerungen, da machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und so. Aber wir organisieren, das traut man uns auch als Kirche zu, einen Gesprächsraum, den man sich aussprechen kann. Wir müssen mehr ins Gespräch kommen, wir müssen mehr miteinander reden, weil diese von der neuen Rechten ja ganz bewusst inszenierte Polarisierung, die müssen wir durch Gespräche, jedenfalls für die, die wir noch gewinnen können. Und das dürften von den 30%, 32% so die Hälfte sein, wenn man realistisch ist. Da müssen wir alle Kraft reinstecken, das zu tun.
Vielleicht auch ein bisschen was nochmal so von der Außenperspektive, was Kirchen vielleicht tun können. Jetzt auch mit dem aufziehenden Bundestagswahlkampf und das gibt auch einige Turbulenzen dann in Auseinandersetzung mit rechten Positionen.
Genau, also ich bin sehr froh, das wusste ich nicht, dass es diese sozusagen Zusammenkünfte gibt, wo gesprochen wird. Daran krankt es nämlich. Man muss, glaube ich, Psychologie und Politik zusammendenken. Und was man sieht, wenn Leute sich radikalisieren und in diese Szenen abwandern, es hat im Prinzip alle Elemente einer Endzeitsekte. Also den Leuten wird eingeredet, die Welt da draußen ist verkommen und bösartig mit den Altparteien. Hier haben wir sozusagen unser politisches Paradies und kämpfen gegen den Untergang des Abendlandes. Dann wird ihnen eingeredet, so ähnlich wie bei Endzeitsekten auch, lest irgendwie keine weltliche Literatur mehr, sondern unsere Sektenliteratur. Übersetzt in diese Szenen heißt das, liest eben Alternativmedien und bloß keine Lügenpresse. Und was dann passiert, und das habe ich halt bei vielen Leuten, die mal konservativ waren und in diese Welten abgedriftet sind, erlebt, der Mensch möchte ja geliebt werden und nicht unbedingt kritisiert. So, dann sind Freunde, Bekannte irritiert, wenden sich ab, dann sucht man sich neue Freunde. Das passiert in den sozialen Medien. Es ist wie so ein Feindbildkarussell. Also Montag ist es die Islamisierung, Dienstag ist der Genderwahn, am Mittwoch ist der Staatsfunk, dann ist es die Lügenpresse, Donnerstag und so geht das, repetiert sich die ganze Zeit. Und ich habe ein paar Leute aus der AfD rausbegleitet und es braucht Geduld. Es wird nicht die Ruckrede geben, es wird auch nicht das Buch geben, das irgendwas ändert. Es ist wirklich mühevolle Kleinarbeit. Und viele der Leute, die in diese Gedankenwelten abdriften, vertrauen oftmals eigentlich nur noch Freunden und Familie. Und ich weiß, es ist anstrengend, aber wenn sie das erleben in ihrem Umfeld, bitte, bitte versuchen, die Leute nicht fallen zu lassen. Weil manchmal ist es einfach, dass man so eine Saat des Zweifels, deswegen bin ich so begeistert von diesem Format, einfach im Gespräch bleiben. Und ich habe das halt erlebt bei Leuten. Dann irgendwann hat es Klick gemacht und dann so bin ich da eigentlich reingeraten. Und deshalb finde ich auch Ihre Unterscheidung gut, also zu sagen, dass man jetzt nicht per se, nur weil jemand das Kreuz da macht, ihn ausschließt aus Gemeinderäten, sondern erst dann, wenn jemand sich tatsächlich menschenfeindlich äußert, da würde ich die Grenze auch ziehen. Und dann muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, das, was Sie auch sagten, ja, also es läuft halt auch nicht alles gut in diesem Staat. Und ich sprach gerade die Debattenkultur an. Es gibt ein wunderbares neues Buch, das heißt Defekte Debatten von Corbinian Frenzel, arbeitet beim Deutschlandfunk Kultur. Und Julia Reuschenbach, die ist oft im Fernsehen bei Phoenix oder auch in Talkshows, eine Politologin, sehr, sehr kluges Buch. In einem der Anfangskapitel wird es, dass die Demokratie scheitert eigentlich nicht so sehr an ihren Feinden, sondern sie scheitert daran, wenn die Freunde sich nicht mehr für sie einsetzen. Und es gibt einfach Dinge, die liegen hier im Argen und das muss man so klar nennen. Die Infrastruktur ist eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen regelmäßig Bahn fährt. Ich hatte das Vergnügen oder auch Missvergnügen heute mal wieder. Natürlich wieder zu spät. Digitalisierung, das ist ein Witz. Ich meine, in der Ukraine gibt es selbst in Kriegszeiten eine App, die alles bündelt. Also sämtliche Dokumente, die Reisepass, alles möglichst, alles in dieser App. Und das ist schon, also wenn die Leute das Gefühl haben, sie zahlen hier Steuern, aber der Staat kommt seinen Kernaufgaben nicht so nach, ist die Versuchung, dass man dann in diese rechte Welt und sagt, ach, Staatsversagen. ist leider da. Also insofern, das, was Sie auch sagen, also ja, bessere Politik wäre auch ganz hilfreich, um die AfD zu bekämpfen und bessere politische Kommunikation.
Sie haben recht, es bringt nichts zu sagen am Ende, die Partei oder jene Partei darf gewählt werden oder nicht, sondern wir müssen bei den Inhalten bleiben, auch in der Kirche. Und es gibt ja Themen, über die wir durchaus diskutieren sollten und auch müssen in Deutschland. Und Frau Bentner hat eben von Politikversagen gesprochen. Ich bin kein Politiker, möchte auch kein Politikbashing betreiben, das ist schwierig genug. Aber es gibt vielleicht doch Themen, wo man inhaltlich nochmal nachgucken müsste. Wo gibt es Punkte, die nicht gut laufen in Deutschland und über die wir reden müssen? Und dass wir als Kirche auch da einsteigen, tiefer einsteigen. Vor allem, wenn sich Menschen abgehängt fühlen, wenn sich Menschen an den Rand gedrängt fühlen, wenn Menschen ungerechte Strukturen erfahren vom Gesundheitssystem, Zweiklassensystem, wenn die Renten nicht mehr gesichert sind, wenn Menschen ein ganzes Leben lang gearbeitet haben und sich fragen, wieso kriege ich halt nicht so wenig? Oder wieso ist mein Geld so wenig wert im Vergleich zu früher? Also gibt schon Themen. Und was ist auch mit Kindern, jungen Familien? Wer bezahlt Kindergärten, Kitas? Und das sind die jungen Mütter, Väter, Alleinerziehende im Vergleich mit anderen Ländern. Also wir haben schon Themen, da ist in Deutschland durchaus Luft nach oben.
Dass ich recherchiere und das scheint im Kern das Problem zu sein. Es gibt Sprache und die Realität, diese ganz vereinfachte Realität, die präsentiert wird, schwarz-weiß, wir und sie und so weiter. Ich bin in einem Komitee, das sich an den Tod von Ralph Kavazan in Berlin erinnert. Und in einem der letzten Filme, da spricht Ralph Donner zu einem deutschen Journalisten und er sagt, der Journalist fragt, was wäre Ihre Empfehlung? Und er sagt, was würden Sie jungen Politikern sagen und Politikwissenschaftlern? Und er sagte, schauen Sie mal, das Wichtigste ist zu verstehen, dass die Welt kompliziert ist und komplex. Es gibt keine einfachen Lösungen für die Probleme. Und wenn jemand kommt und sagt, gib mir die Macht und ich erledige alles, dann glaub ihm nicht. Das ist der erste Schritt in autoritäre Systeme. Und Ralf Rahrendorf und dieses Diktum ist folgendes. Wenn wir in der Tiefe uns anschauen, was passiert, da glauben wir ja, dass Bildung wichtig ist. Ja, schon. Aber natürlich nur in begrenztem Umfang. Die jüngsten Tiefenexperimente zeigen uns, dass es motivierte Logiken gibt. Die Menschen wissen, dass etwas gut oder schlecht ist. Aber sie schauen durch ihre eigenen Präferenzen darauf. Und sie schauen auch darauf durch die Denke der Führer, die ihnen sagen, was sie tun sollen. Wenn wir uns also darauf verlassen, dass gebildete Menschen bessere BürgerInnen sind, dann sollte das nicht diese alte Bildung sein, wo es gut und schlecht gibt, sondern es sollte eine Bildung sein, wo die Illiberalen und die Radikalen, die präsentieren den Menschen ja Lösungen. Und was man tun muss in der Bildung, ist Alternativen anzubieten. Du möchtest das tun und was musst du dafür opfern? In Experimenten sehen wir, dass die Menschen das versuchen. Wenn sie Optionen sehen, dann tendieren sie dazu, die Realität realistischer einzuschätzen. In unserer Forschung zu den polnischen Wahlen konnte man das auch vor einigen Jahren sehen. Die schlechte Nachricht ist, dass die gebildeten Menschen manchmal noch stärker geneigt sind, die Realität vor sich selbst zu vertuschen, als die Leute, die nicht so gut gebildet sind. Und die Frage ist, warum ist die Intelligenz ja so furchtbar selbsttäuschend, weil sie zu viel lesen. Sie lesen zu viel und dann haben sie immer ein Argument an der Hand, wie sie die Lügen, die sie hören, rechtfertigen können. Die einfachen Leute, die hören auf die Feuerwehrleute im Dorf oder jemanden aus der Kneipe oder die hören den Pastoren und Priestern zu, aber die haben keine großartigen Referenzen, um die bösen Taten zu rechtfertigen. Also mit Bildung, da muss man wirklich aufpassen.
Wir haben ja gemeinsam das Leitbild des gerechten Friedens, das ja verschiedene Dimensionen hat. Und was heute, glaube ich, der Grundsatz heute nochmal zentral ist, wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Ich glaube, das kann man auch auf den gesellschaftlichen Frieden in der Gesellschaft beziehen. Also nicht den Feind ausgrenzen und vernichten, sondern irgendwie ein Miteinanderleben weiter ermöglichen. Wobei wir wissen, dass es Demokratiefeinde gibt. Das ist jetzt ja offensichtlich. Und ich finde die Dimension der Vielstimmigkeit, die eine ganz wichtige in der Frage des, neben den Fragen der Gerechtigkeit, Gewaltminimierung und so weiter, aber die Vielstimmigkeit, weil uns heute oft suggeriert wird, das fand ich interessant, man hat jetzt eine Untersuchung auch gemacht, man hat Leute gefragt, halten Sie es für Meinungsfreiheit, wenn man Ihrer Meinung widerspricht? Und haben 40% bei uns gesagt, nein, wenn man mir widerspricht, habe ich keine Meinungsfreiheit. Ich meine, das ist irre. Ja, das zeigt, dass, und dann kommt diese Sätze, man kann ja nicht sagen, oder man kann nicht sagen, was man denkt, oder man, also man, das darf man ja gar nicht reden, obwohl man alles sagen kann in dieser Gesellschaft, alles. Ja, es ist ja irre, man darf ja jeden Quatsch erzählen. Aber dass wir sozusagen gerade auch Frieden nicht als Einstimmigkeit verstehen, sondern als gelebte Vielstimmigkeit. Wir müssen nicht in allem einer Meinung sein. Aber der Grundrespekt, der dem anderen das Lebensrecht nicht abspricht, der die nicht verteufelt, sondern dass man sich, und dass wir auch, was wir in der Akademie ja sozusagen perfektionieren, dass man sagt, Widerspruch ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und wenn ich mit dir streite, nehme ich dich ernst. Aber ich möchte auch, dass du meinen Argumenten zuhörst. Und das müssen wir, glaube ich, wieder üben und lernen.
Ja, zwei Punkte auch in Ergänzung zu Friedrich Kramer, zu Ihrer Frage ökumenischer Frieden. Ich glaube, in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, hier in der Bundesrepublik, die ist schon sehr, sehr komplex und schwierig. Und unser christliches Zeugnis ist nur dann wirklich ein echtes Zeugnis, wenn wir als Christinnen zusammenhalten, zusammenstehen, auch über konfessionelle Grenzen hinweg. Erst dann sind wir wirklich stark. Also von daher ist unser Zeugnis wirklich dann gut, wenn wir das Wort Jesu im Johannesevangelium ernst nehmen, als er seinen Jüngern, als er selber wusste, es geht an Sterben, sagte, ich will, dass ihr eins seid. Haltet zusammen, steht zusammen. Punkt eins. Punkt zwei, ich stimme dir sehr zu, Friedrich, wenn du sagst, wie geht Streiten? Ich glaube, dass wir auch als Christinnen, Christen, hier einen wichtigen Impuls geben können für unsere Gesellschaft, für die Menschen in unserer Gesellschaft, wenn wir sagen, es ist wie eine Großfamilie. Ja, streitet. Streitet, richtig, tauscht Argumente aus, jawohl, aber haltet zusammen, wie in einer großen Familie, schaut euch in die Augen, trinkt weiterhin Tee und Kaffee, lacht zusammen, erzählt euch die Geschichten eurer Kinder, Enkelkinder, streitet, aber haltet zusammen, das ist es. Ich würde sagen, mehr streiten und besser zusammenhalten.
Ein perfekteres Schlusswort hätten wir gar nicht finden können. Vielen herzlichen Dank.
Wie gelingt Zusammenhalt? Rechtspopulismus als Gefahr für den Frieden in Deutschland und Europa. Sie hörten Auszüge einer Podiumsdiskussion im Rahmen des dritten ökumenischen Friedensdialogs im Osnabrücker Rathaus. Veranstalter waren die Evangelische Friedensarbeit und die Deutsche Kommission von Justitia et Pax. Es diskutierten die Publizistin und Juristin Liane Bednarz, der polnische Politologe Radosław Markowski, der evangelische Landesbischof und EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer sowie der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.